Liebe Gemeinde, geliebte Menschen. Vor einiger Zeit habe ich mit einer Freundin telefoniert, die jetzt schon einige Monate im Ausland arbeitet. Und auf meine erste Frage, wie geht es dir, brach es aus ihr heraus, ich kann das nicht mehr hören. Du kannst mich alles fragen, aber nicht das. Ich bin zurückgeschreckt, war erst mal vorsichtig und dann habe ich mich erinnert, dass es in meinem Leben Zeiten gab, in denen ich regelmäßig auf die Frage, wie geht es dir, geantwortet habe mit, ich weiß es nicht. Weil das die Wahrheit war. Ich habe es tatsächlich nicht gewusst und hätte nicht beschreiben und zum Ausdruck bringen können, wie das in mir also aussieht. Wie geht es dir? Das Problem meiner Freundin war aber eher etwas Kulturelles. Sie sagte, gewisse Dinge gibt es dort, wo sie jetzt lebt, einfach, die man wissen muss, um miteinander klarzukommen. Und dazu gehört auch, dass immer, wenn man sich begegnet, mindestens einmal, aber in der Regel mehrfach gefragt wird, wie geht es dir? Man erwartet aber keine Antwort. Und als sie die ersten Male dann sagte, ja, in der Familie ist es so und so und meine Gesundheit ist so und so, dann guckten die Leute sie pikiert an und sie galt dann ganz schnell als die distanzlose Deutsche, die immer gleich persönliche Dinge erzählt, einfach weil man nur nett guten Tag sagt. Wie geht es dir? Die korrekte Antwort ist die Gegenfrage, und wie geht es dir? So kann man das auch machen. Meine Freundin sagt, am Anfang hat ihr das Probleme gemacht, weil sie es noch nicht ganz richtig begriffen hat. Die anderen waren einfach zu freundlich und zu höflich, um wiederum ihr zu erklären, dass wenn sie tatsächlich so ausholt und sagt, wie es ihr geht, das ja als etwas merkwürdig angesehen wird. Sie wiederum empfand das als ziemlich unhöflich und oberflächlich, dass andere über sie einfach so hinweggingen und über das, was sie dann gesagt hat. Ein Verständnisproblem, ein kulturelles Problem. Natürlich gibt es auch dort, wo sie lebt, Gelegenheiten darüber zu erzählen oder sich auszutauschen, wie es einem geht, aber eben nicht so beim Hallo sagen und nicht so zwischen Tür und Angel. Wie geht es dir? Ja, diese Frage ist tatsächlich sehr, sehr persönlich. Man sagt oder fragt oder schreibt sehr schnell die Frage, wie geht es dir? Wie soll man darauf antworten? Gut, danke, sagt man meistens, auch wenn es gar nicht stimmt. In der Regel ist die Antwort auf diese Frage eigentlich zu persönlich für den Anfang eines Gesprächs. Geht es einem so richtig gut, kann man das meist auch nicht so in Worte fassen und möchte auch mit seiner guten Laune, mit seinem Glück den anderen vielleicht nicht so behelligen, weil man ja wiederum auch nicht weiß, in welcher Situation man den anderen antrifft. Wie geht es dir? Mich hat mal jemand zurückgefragt, willst du das eigentlich wirklich wissen? Und dann musste ich mich wiederum fragen, ob das ernst gemeint war, wenn ich frage, wie geht es dir? Also liebe Gemeinde, wie geht es euch eigentlich? Wie geht es dir? Ich habe mich gefragt, wenn ich mit Gott im Gespräch bin, könnte ich doch auch mal so eine Frage stellen. So wie vor einiger Zeit, ihr erinnert euch vielleicht, die Kinderfragen an Gott doch zum Teil sehr persönlich waren, auch Gott gegenüber. Woher weißt du, dass du Gott bist? Warum fällst du von da oben nicht runter? Warum lässt du das zu? Was passiert? Wie denkst du dir das alles aus? Und vielleicht darf man und sollte man auch Gott fragen, wie es ihm eigentlich geht. Ergeht es Gott irgendwie? Wie geht es dir, Gott, bei all dem, was du dir in der Welt gerade anschauen musst? Ich weiß nicht, wie es mir im Moment damit geht. Mir ist zum Weinen und zum Schreien zumute. Mir ist es zuweilen peinlich, dass es mir in meiner kleinen Welt so unverschämt gut geht. Und dann komme ich zu dir mit meinen kleinen Bitten und denke, du hast doch ganz andere Dinge im Kopf. Lieber Gott, wie geht es dir eigentlich? Und wie so häufig sind bei Fragen hilfreich die alten Texte. Die alten Texte, die von uns so weit entfernt sind und uns doch wieder so nahe kommen. So einen alten Text haben wir heute gehört. Und über den wollen wir heute miteinander nachdenken. Bei der Frage, wie mag das Gott eigentlich gehen? Was sagt uns Gott zu seiner Befindlichkeit? Gott spricht in diesem alten Text mit Hilfe seines Propheten. Wir haben gehört aus Jesaja 55, also ein Wort, das sich richtet an Menschen, die in einer Gefangenschaft sind, die im Exil sind. Da redet Gott zu seinen Menschen, die sich nach ihm sehnen, die ihn suchen. Gott legt sein Wort in den Mund seines Boten, des Propheten. Er redet sehr deutlich und auch mit einem Beispiel. Und das, was er sagen will, soll die Menschen berühren, soll sie aufrütteln und trösten. Was will Gott von seinen Menschen, wenn er zu ihnen spricht? Was will Gott für seine Menschen, wenn er zu ihnen spricht, wenn er sich hören lässt? Der Prophet, der Bote, beginnt ganz undiplomatisch. Kehrt um, sucht Gott. Sucht Gott, damit ihr ihn finden könnt. Ruft ihn an, macht euch vernehmlich, damit ihr euch hört. Und zwar nicht irgendwann und nicht aus Prinzip, sondern jetzt, sofort, auf der Stelle. Denn jetzt ist die richtige Zeit. Jetzt, sagt er, lässt er sich finden, dieser Gott. Und jetzt ist der entscheidende Zeitpunkt. Gott, so scheint es, ist ungeduldig. Und er wird ungeduldig. Und er will, dass das ausgesprochen wird. Kommt, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Ich habe mir gedacht, dass dieser Bote so ziemlich alles falsch macht, was man so im Umgang mit Menschen falsch machen kann. Wenn du einen Menschen dazu bewegen willst, sein Leben zu ändern, ist es gut, ihn dann zu drängen und zu sagen, aber jetzt sofort? Das vermeiden wir doch eher, wenn wir einladen zu Gott. Wenn wir den Menschen so nach Möglichkeit behutsam und auch zärtlich, aber doch nachhaltig in die Richtung Gottes schieben wollen, der Bote macht das anders. Er dringt. Er macht Druck. Jetzt kommt. Warum macht er das? Vielleicht, so dachte ich mir, weil Gott ungeduldig wird. Jeder, der liebt, ist auch ungeduldig. Aus Liebe. Gott will, dass es den Menschen gut geht. Er will, dass das Böse endlich aufhört. Und darum nicht zögern, sondern jetzt kommen, jetzt. Tu es gleich. Und die Botschaft ist ganz korrekt und konkret. Der Gottlose soll seinen Weg und seine Gedanken ändern. Nun gut, dann habe ich mich innerlich zurückgelehnt und dachte, das bin ja nicht ich. Der Gottlose, das ist ja der andere. Aber wer ist da gemeint, dieser Gottlose? Der Gottlose, diese ominöse Gestalt, vor der im Alten Testament und auch im Rest der Bibel immer wieder gewarnt wird, weil er fast schon gefährlich ist. Modern würden wir sagen, seine Gemeinschaft ist toxisch. Wer sich in die Gemeinschaft von Gottlosen begibt, kommt darin um. Wer ist dieser Gottlose? Das Alte Testament meint keinen Atheisten im modernen Sinne, also nicht einen Menschen, der keinen Glauben hat oder keinen Glauben haben möchte, so wie wir zum Beispiel von Menschen reden, von denen wir sagen, sie sind eben nicht gläubig. Das Alte Testament meint auch nicht jemanden, der Gott ganz selbstständig losgeworden ist, weil er sich eben lossagt von dieser Idee, dass es einen Gott gibt, der auf sein Leben schaut. Der Mensch des Alten Testamentes kann Gott nicht loswerden, sondern höchstens kehrt er sich ganz bewusst und willentlich von Gott ab. Der Gottlose im Sinne des Alten Testamentes ist jemand, der Gott kennt, aber sich an ihn nicht mehr gebunden fühlt, der sich von ihm trennt und der sich Gott gegenüber ins Unrecht setzt. Und er hängt sich an andere, an fremde Götter. Das gefällt Gott nicht, denn Gott, ich erlaube mir das so mal zu formulieren, ist eifersüchtig. Er will nicht, dass der Mensch sich an andere tote Götter hängt. Der Gottlose ist sich selbst gesetzt genug. Gottes Willen interessiert ihn nicht. Er setzt sich darüber hinweg. Er selber setzt sich eigene Maßstäbe. Und er selber macht sich selbst zum Gott. Und Gott ist nicht nur eifersüchtig, sondern auch besorgt. Und darum wird der Gottlose gewarnt und auch vor ihm wird gewarnt im Alten Testament. Man soll sich von ihm fernhalten, sich deutlich von ihm abgrenzen, keine Gemeinschaft mit ihm pflegen, nicht auf seinen Rat hören. Zuweilen wird sogar gesagt, dass man ihn hassen soll. Das ist uns sehr fremd, weil so spricht man nicht über Menschen, auch nicht über die, die andere Meinungen vertreten. Über den Gottlosen wird im Alten Testament auch viel geklagt. Wenn man nämlich sein Leben vergleicht mit dem, das man selber lebt, dann wird oft festgestellt, der, der Gott nicht mehr folgt, dem geht es gut. Und der, der nach Gott fragt, dem wird es nicht gut gehen. Und dann wird der Blick weit gemacht und man wird verwiesen auf das Ende, das der Gottlose hat. Und dann sieht es nicht gut aus, weil er eben ohne Gott ist, weil er den toten Göttern anhängt und sich selbst zum Gott macht. Aber Gott redet hier in seinem Boten nicht über den Gottlosen, sondern er spricht ihn an. Auch für diesen, der Gott eigentlich nicht mehr will und braucht, ist Umkehr da und Umkehr ist wichtig. Auch ihm und vor allem ihm gilt Gottes Interesse. Der Gottlose kann seinen Gott nicht loswerden. Was also muss der, der zu Gott umkehren will, tun? Was bedeutet das konkret? Er soll seine Wege verlassen, also das heißt, er soll alte Gewohnheiten ablegen, das Schlechte unterlassen, ganz praktisch, aber er soll, was viel schwieriger ist, finde ich, seine Gedanken ändern. Er soll sich lossagen von dem Wollen, das schlecht ist, und er soll das Gute wollen. Wie macht man das? Da fühle ich mich plötzlich dem Gottlosen gar nicht mehr so fern. Und ich entdecke sogar den Gottlosen in mir. Schlechte Gewohnheiten ablegen, die Dinge, von denen ich weiß, sie sind nicht gut und ich tue sie trotzdem, einfach weil sie so sehr ein Teil von mir geworden sind und weil sie sich meiner bemächtigt haben, vielleicht an Stellen, an denen ich es erst gar nicht gemerkt habe. Dahin schaut Gott und sagt, du kannst das ändern. Du kannst das ändern. Und er schaut noch tiefer, nicht nur auf das, was ich tue, sondern auch auf meine Gedanken. Und er sagt, auch das kannst du ändern. Deine Motive, die du hast, die Ängste, die dich bestimmen, du darfst sie ansehen, du darfst dich vor dir selber ehrlich machen und es muss nicht so bleiben. Du kannst es ändern. Genau genommen kann niemand es sonst ändern, nur du, also in diesem Fall ich. Dann umzukehren zu Gott heißt, zu sagen, das stimmt, da hast du recht, Gott, und ich habe nicht recht gehabt. Das, was du mir sagst, ist richtig und das, was ich mir sagen kann, ist falsch. Oder es ist nicht alles. Ich brauche nicht beharren auf meinen Standpunkten, ich darf mich ändern, es darf anders werden. Zu Gott umzukehren heißt zu sagen, ich schaffe es nicht allein. Und ich muss es auch nicht allein schaffen. Ich brauche dich für mein Leben, denn ohne dich geht es nicht. Die Bibel nennt das Umkehr und Vergebung. Gedanken ändern, Wege ändern, Motivationen und Gewohnheiten ändern. Nicht aus eigener Kraft heraus, sondern weil man sich wieder ganz neu auf Gott einlässt. Und dann so lässt Gott durch seinen Boten ausrichten, ist Gott immer größer. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt Gott. Meine Wege sind nicht eure Wege, sind nicht meine Wege. Gott sagt, meine Pläne, meine Ziele, meine Maßstäbe, meine Weisheit ist alles viel, viel größer als das, was ihr wissen könnt, erfassen, als das, was ihr für gut oder schlecht befinden könnt. So weit entfernt ist beides wie Himmel und Erde voneinander entfernt. Das hieß für den damaligen Hörer unendlich weit. Es ist an die Gedanken und Pläne Gottes kein Herankommen. Nun ist für uns Himmel und Erde eine durchaus berechenbare Größe geworden. Wir können die Entfernung im All messen und wir bilden uns ein, auch sonst wüssten wir eine ganze Menge. Und dann plötzlich erleben wir wieder Gott unendlich fern, groß und andersartig. Und wir kommen mit unseren Fragen, die wir nicht beantworten können, wie Menschen aller Zeiten, mit Lebensfragen, die ganz klein sein können oder global und unendlich groß. Und dann merken wir, da ist Gott größer, komplexer, verwirrender, als wir dachten. Das, was Gott denkt und tut und das, was er für richtig hält, muss noch lange nichts zu tun haben mit dem, was wir uns überlegen und tun, was wir für wahr halten. Wie geht es uns mit so einer Botschaft? Was löst das bei uns aus, wenn wir das über Gott hören? Sind wir getröstet und beruhigt, weil Gott eben größer ist und alles in den Händen hat? Das wäre ja legitim. Oder aber sind wir frustriert und beunruhigt, weil da einer ist, den wir nicht verstehen? Diese Distanz zwischen sich und uns hat Gott überbrückt. Und deshalb dürfen wir fragen, was will er eigentlich? Will er Stärke demonstrieren? Will er uns wieder mal zeigen, wie groß er ist und wie klein wir sind? Und wir werden immer unbedeutender, je größer er wird? Will er uns unseren Platz anweisen in der göttlichen Hierarchie und der ist ganz unten? Gott redet zu den Menschen. Und er braucht ein Bild, ein Beispiel aus dem täglichen Leben, um deutlich zu machen, was er will. Er erklärt sich. Gott überbrückt die Distanz, indem er sich erklärt. Er will nahe sein und sich verständlich machen, so gut es uns eben verständlich ist. Gott möchte, dass wir seine Größe erahnen, mit der er für seine Menschen plant. Gott möchte, dass wir von seiner Liebe wissen, mit der er für die Menschen denkt. Gott könnte ja einfach tun, was er für richtig hält, aber er will sich uns Menschen annähern, weil wir uns ihm nicht nähern können. Und er benutzt dieses Bild. Er spricht von Regen und Schnee. Die kommen zu ihrer Zeit und sie versorgen das Land. Sie machen es fruchtbar. Das Wasser durchläuft seinen Kreislauf. Es versorgt euch, sagt er, mit allem, was ihr fürs Leben braucht. Ihr könnt nichts dafür tun und nichts dagegen. Und so sagt Gott, ist es auch mit meinem Wort, also mit dem, was ich will, mit dem, was ich tue. Es kommt unabhängig von euch in die Welt. Aber es bringt Bewegung und Veränderung. Und ich handle, sagt Gott, und ich bin schon längst am Werk. Das ist sicher und verlässlich, wenn auch nicht durchschaubar, aber sichtbar für alle in seinen Ergebnissen. Wie geht es Gott? Wie geht es diesem fernen, uns unerreichbaren Gott? Ich empfinde in den Worten Gottes eine große Offenheit. Gott lässt uns in sein Herz schauen, obwohl er weiß, wie weit wir davon entfernt sind, zu begreifen, wer er ist, zeigt er uns, wie sehr er uns liebt. Hier redet einer, der den Menschen Gutes will, jedem einzelnen Menschen, und der sich engagiert für Menschen und der sich danach sehnt, dass seine Kinder und die, die glauben, dass sie Gott losgeworden sind, zurückkehren zu ihm. Wie geht es ihm, frage ich mich. Ich erlebe Gott in diesem Text werbend. Und ich denke mir, wenn er liebt, wie verzweifelt muss er sein. Und wie erfreut über jeden, der kommt. Und wie traurig über jeden, der verloren geht an diese Gottlosigkeit. An jeden, der sich verliert, an diese fremden, toten Götter, die doch nichts hören und nichts verstehen. Und jeden, der sich verliert an sich selbst und sich immer nur um sich selber kreist, bis er am Ende nichts mehr sieht. Gott wirbt wie ein Liebender, der verzweifelt ist und hartnäckig und kreativ und zärtlich und aufbrausend. Gottes Wort in unserem Leben, wie Regen und Schnee. Gottes Wort wirkt langsam, aber stetig. Von uns lässt sich das nicht regulieren und auch nicht überprüfen, aber es wirkt. Gottes Handeln an uns hat eine ganz eigene Dynamik, eine ganz eigene Zeit. Wir können es weder beschleunigen noch aufhalten. Und Gottes Zuwendung wird uns aber verändern, das hat er uns zugesagt. Liebe bleibt niemals ohne Wirkung. Und darin dürfen wir Gott einiges zutrauen und ihm vertrauen. Wie geht es Gott? Ich weiß nicht, ob man so fragen darf, aber mir drängt sich diese Frage auf. Dieser alte Text gibt etwas Einblick. Gott spricht in unser Leben, er hat uns immer noch etwas zu sagen, damit unser Leben sich eben nicht verliert in dieser sündigen Selbstumkreisung, sich selbst ein Gott sein zu müssen, sich selbst helfen zu müssen, sich selbst erlösen zu müssen. Gott spricht in unser Leben, damit es sich nicht verliert in dem gottlosen Nachlaufen fremder Werte, die unser Leben nicht reich machen, sondern abwerten, die uns einordnen in fremde Normen, die nicht unsere und nicht Gottes sind und uns am Ende ganz beherrschen. Gott ist uns immer noch ein Gegenüber, mehr noch, er will ein Teil von uns sein. Er will nicht nur ein bisschen in unser Leben hineinsprechen, sondern in dieses Leben hineinwachsen. Ich glaube, Gott will nicht Recht behalten, sondern will uns lieben. Und ich habe mich gefragt, ob ich das aushalte, so von Gott zu denken. Traue ich ihm das zu, dass es am Ende nicht darum geht, dass er Unrecht hat und ich, dass er Recht hat und ich Unrecht habe, sondern dass er lieben will und nicht nachgibt? Traue ich Gott zu, dass er in erster Linie will, dass ich auf gutem Wege bin, weil er mich mit Liebe leiten will? Können wir uns Gott vorstellen so, dass es ihm einfach besser geht, wenn es uns gut geht? So schlicht, wie es immer ist in der Liebe. Wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut. Und anders ist es nicht. Reicht das, Gott sich so vorzustellen, dass er einfach will, dass es uns gut geht? Diese Frage ist vermessen, zu fragen, wie geht es Gott? Ich kann immer nur hineininterpretieren, was ich glaube. Wie geht es ihm, der sagt, er hat gute Pläne und ewige Gedanken mit uns, die viel größer sind, als wir uns vorstellen können? In den letzten Tagen stelle ich mir Gott verzweifelt vor. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ich stelle mir in den letzten Tagen Gott hilflos vor. Und das macht mir Angst. Das passt in mein Gottesbild eigentlich nicht mehr hinein. Und ich frage mich, wie hält er das aus? Und ich frage mich, was er tun wird und was er bereits tut. Aber ich will Gott ernst nehmen und glaube, dass er auch uns ernst nimmt. Und wenn wir Gott ernst nehmen, dann glaube ich, dass wir immer wieder das Gespräch aufnehmen müssen, das Gespräch nicht abreißen lassen. Wir dürfen, ja, ich denke, wir müssen immer wieder zurückkommen an den Ort der Auseinandersetzung, der Ort der Liebe ist. Und dieser Ort ist das Kreuz. Der Ort, der alles entscheidet. Der Ort, an dem Gott leidet, für uns und mit uns. Der Ort, der die Richtung zeigt, dennoch, im Leben und im Tod und darüber hinaus. An diesen Ort müssen wir, will ich, immer wieder zurückkommen. Vielleicht, weil es keinen anderen Weg gibt. Vielleicht, weil wir erkannt haben, dass das Beste ist, was uns und der Welt passieren kann. Wie dem auch sei, so oder so, an diesem Ort wartet Gott auf uns. Amen.